herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin Moin, ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Hallo Max, heute sind wir wieder zu zweit.
Wieder zu zweit, ein neuer Tag, genau. Fünf Weine.
Fünf Weine. Und wie nennen wir das eigentlich?
Was wir drüben haben, ist High Five Wines.
High Five Wines. Das machen wir heute auch, ne?
Wir machen heute, genau, einen Flight, den wir jetzt die Tage hatten, wo die Sonne so schön gelacht hat. Und das habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal gesagt. Sobald die Sonne wieder rauskommt, steigt unser Rosé-Absatz. Und deshalb haben wir, als so die ersten Sonnenstrahlen uns gekitzelt haben, High Five Rosé-Weine gemacht. Und die wollen wir jetzt einmal schnell verkosten mit euch da draußen und euch auch nochmal einerseits natürlich die Rosé-Weine vorstellen, aber auch nochmal dieses Konzept High Five Wines.
Ja, das finde ich gut. Rosé, du bist ja nicht immer der größte Fan vom Rosé.
Das ist irgendwie mit Graubohnen. Ne?
Das hatten wir doch neulich erst.
Ja, also tatsächlich aber ähnliche Thematik wie beim Grauburgunder. Viele Rosés sind einfach völlig belanglos, oft auch zu süß. Also gerade in Deutschland, viele Rosés haben dieses restsüße Schwänzchen, wie ich so schön immer sage, ne? Wenn dann so 6-7 Gramm Restzucker irgendwie stehen, um das Ganze gefälliger zu machen. Aber das sind jetzt natürlich wieder 5 Rosés hier, hinter denen ich voll und ganz stehe, sonst würden sie auch nicht bei uns auf der Karte stehen und die ich sehr gut finde. Und Ausnahmen bestätigen ja die Regel.
Die Rosés, die wir haben hier oder vor uns stehen, die kommen ja immer woanders her, wenn ich das richtig sehe, oder?
Wir haben 5 Weine, 3 Länder. Wir haben 2-mal Frankreich, 2-mal Deutschland, 1-mal USA.
Oh ja, okay. Das ist eine bunte Mischung.
Ja, also, wenn man über Rosé spricht, führt kein Weg an Frankreich vorbei. Das muss man einfach sagen. Und da passend dazu gieße ich gleich den ersten schon mal ein, weil wenn man eine Region mit Roséwein verbindet, dann ist es die.
Was? Ja, Frankreich, ne? Hallo, nicht vorsagen. Das ist eine Prüfung hier.
Ja, du musst Note 6 setzen.
Ne? Ich habe dich
überfallen.
Na, ich habe Gläser hier, ich musste hier voll arbeiten.
Ausreden oder ausdehnen?
Also aus der Provence.
Aus dem Off kam die richtige Antwort. Die Rosé-Region schlechthin.
Ist halt so blöd, alle beide.
Ja,
heißt, ne? Probieren wir den Wein.
Oh ja. Mittlerweile Rosé, Côte de Provence. 95% der gesamten Produktion dieser Region ist mittlerweile Rosé. Also es ist total crazy, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat. Und von bis, ne? Also das geht irgendwie bei 3-4 Euro los, bis mittlerweile so die Top-Rosés, da bist du auch ganz gut und gerne mal 200 Euro los.
Also das für ein Rosé?
Für ein Rosé.
Das ist nicht dein Ernst,
das
oder?
Das ist mein voller Ernst. Also so Château d'Esclans und so. Also wirklich horrende Preise.
Brangelina macht doch auch da Rosé.
Das ist...
Wer ist das Studio? Wie heißt er denn?
Miraval. Ja, Miraval.
Einer der schlimmsten Weine, die ich je getrunken habe. Auf einer Verkostung. Und jetzt neulich war, ich weiß gar nicht, was neulich ist, auch schon wieder lange her, da hat irgendjemand, ja, ganz toller Rosé, ja, irgendwas probiert. Und ich denke, es ist einfach saures Wasser, was rosa ist.
Mittlerweile machen sie ja noch so einen, der nur in der Magnum kommt. Der kostet auch weit über 150 Euro. Und auch, also wo du auch sagst, Leute, Marketing alles schön und gut, aber der Wein ist es halt absolut nicht mehr. Ne? Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und da kommt einfach auch erschwerend hinzu, dass in Deutschland, und das unterscheidet uns vielleicht auch zum französischen Markt, in Deutschland für viele Rosé einfach dieses Image hat, Terrasse, Sonne, Durstlösch und gar nicht so diesen Charakter eines Feinwein, eines gehobenen Weins hat, sondern wirklich so eher dieses Easy Drinking. Ich sage ja immer, unseren Rosé-Umsatz kann ich am Thermometer ablesen. Und das ist tatsächlich auch so. Also zwischen November und März verkaufen wir, wenn es hochkommt, im Monat 3-4 Flaschen Rosé. Also wenn überhaupt.
Das sind die großen Liebhaber dann.
Das sind so Menschen, die halt einfach immer Rosé trinken. Aber jetzt dann, wenn dann jetzt immer mehr Sonne kommt und die Leute auch draußen sitzen können, dann ist wirklich, über den Sommer verkaufen wir bestimmt 500, 600 Flaschen Rosé. Also das ist so, diese Diskrepanz ist wirklich extrem.
Ja, das, womit Menschen alles so assoziieren.
Jetzt haben wir eben auch als ersten Wein einen Wein aus der Côte de Provence, Domaine de Ferrot.
Das Weingut gehört einem unserer Stammgäste, den ich noch auch vom Söberg kenne. Ein Geschäftsmann hier aus Hamburg, der sich sozusagen seinen Lebenstraum erfüllt hat und sich ein Weingut in der Provence geleistet hat. Er hat ein bestehendes Weingut übernommen. Eben diese Domaine Ferro erzeugt da Weißweine, Rosé und Rotweine. Und gerade den wir jetzt hier haben, den Rosé Prestige, das ist so, das verbinde ich mit Rosé. Das hat eine schöne Süffigkeit, aber es ist eben nicht süß. Der hat nur 0,2 Gramm Restzucker. Er hat eine tolle Kräutrigkeit und genau das macht für mich Rosé aus der Provence oder aus der Region Provence auch so ein bisschen aus. Hm.
Ja, ist tatsächlich aber auch so easy drinking, ne? Also ist jetzt nicht komplex.
Es ist nicht komplex, aber es ist jetzt auch nicht belanglos. Also es ist
Geschmack hat er.
Geschmack hat er. Er hat ja schon natürlich so ein bisschen diese Erdbeerfrucht, dieses Gefällige, aber eben, es ist kein Restzucker da, der ihn kaschiert.
Ja, also völlig trocken. Naja, nicht völlig, aber es schmeckt so.
Es schmeckt so. Naja, mit 0,2 Gramm Restzucker, also da ist nichts... Süße zeigen kann. Es ist eine typische Cuvée aus Rebsorten, die man sehr viel in Südfrankreich findet. Cinsault, Grenache, es ist auch ein bisschen Cabernet Sauvignon mit drin, Syrah. Es ist ein ganz, ganz kleiner Anteil an weißen Trauben auch mit drin. Vermentino oder wie er in Provence heißt, Roll. Und es ist ein typischer Provence Rosé, aber eben nicht so ein ausgelutschter Name. Es ist nicht Domaine Ott, es ist nicht Château d'Esclat, es ist nicht... Miraval, es ist nicht, wie heißt denn dieses andere da noch? Whispering Angel.
Da kennt sich aber einer richtig aus mit Rosé.
Ja, und es ist für mich einfach typische Region. Er hat auch diese typische Farbe, dieses ganz blasse, lachsfarbene, eben nicht so ein farbintensiver Rosé. Und für mich wirklich ein sehr schöner Vertreter und auch unser Rosé dieses Jahr für den Sommer im offenen Ausschank.
Sehr schön. Das heißt, erster von den fünf Klatschern haben wir schon. Was ist die Nummer zwei? Sehe ich, ist ein deutscher VDP-Wein.
Genau, da sind wir in Württemberg beim Weingut Schneidmann. Du hast mich noch gar nicht gefragt, was der erste Wein kostet.
Was kostet der erste Wein eigentlich?
15 Euro.
Im Endverbraucher? Das ist Schnabber.
Schnauwe. Aber jetzt mal, was kostet Miraval mittlerweile?
Miraval kostet im Edeka, glaube ich, um die 35, 36 Euro die Flasche. Oder also über 30 auf jeden Fall inzwischen. Im Edeka, wohl bemerkt, gerade in der Hafen City ist der Edeka ja sehr dafür bekannt, dass er gerne die Preise ziemlich nach oben schraubt.
Was sagt denn hier Dr. Google? Ja, zwischen 35 sind es nicht, 20. 20 bis 25 Euro.
Ja, ich habe ja gesagt, wo ich die Quelle habe und da kostet er einfach wirklich schon über 30.
Gut, ich muss natürlich auch noch mal Euro verdienen, aber das ist schon heftig.
Das ist einfach heftig und der Wein ist es einfach auch nicht wert. Also ich würde den Wein eher so im, keine Ahnung, 8 Euro Bereich einstufen oder wenn überhaupt.
Marketing.
Ja, genau. Ja.
Also wie bei der Immobilie, Lage ist beim Wein halt natürlich auch so.
Das Marketing, ja.
Marketing spielt eine gewisse Rolle. Jetzt haben wir aber Weingut Schneidmann. Wir sind in Württemberg. Eigentlich so eine Region, die ja auch so ein bisschen so ein schlechtes Image hat. Aber es gibt natürlich ein paar Weingüter, die da auch versuchen, ein bisschen was dran zu ändern. Schneidmann ist da definitiv einer davon. Das ist der Évoé Rosé. Typische, also Lemberger ist die wichtigste Rebsorte in dem Blend. Dann kommt noch Spätburgunder dazu und der liebe Schwarzriesling.
Schwäbische Landwein trocken. Aha, okay. Und der hat hier 12, der erste hatte 12,5 tatsächlich. Da merkst du das auch. Und der hat jetzt hier 12. Sag mir mal, ich sehe das jetzt immer öfter. Warum schreiben die Veganer auf die Flasche? Weil da keine Mäuse drin sind. Weil da wären die Hand reingekommen, oder was meinen die damit?
Also wenn du vegan auf die Flasche schreiben willst, musst du dich vegan zertifizieren lassen. Das kostet dann auch in erster Linie erstmal wieder Geld. Du musst in eine Agentur oder in ein Labor beauftragen, dass es dich vegan zertifiziert. Das machst du in der Regel, um Lieferanten happy zu machen. Also wenn du zum Beispiel einen Vertrag mit einem großen Händler oder so hast, der halt damit wirbt, dass er nur vegane Weine im Sortiment hat oder... dann musst du das halt teilweise machen. Wir haben das Thema ja schon das ein oder andere Mal thematisiert. Meiner Meinung nach gibt es keinen veganen Wein, weil immer theoretisch eine Fliege drin landen kann, irgendwas.
Es werden halt hier keine tierischen Produkte verwendet in der Klärung. Das kennst du aus der Küche. Wie klärst du eine Konsommé mit Eiweiß? Das macht man eben auch im Wein sehr häufig, um Trübstoffe zu binden. Kann man entweder Hühnereiweiß oder Fischeiweiß benutzen. Man kann aber auch andere Produkte eben nicht tierischer Herkunft, wie Bentonit zum Beispiel, benutzen. Das ist ein Faktor. Aber zum Beispiel auch manche Etikettenklebstoffe oder so können eben tierische Produkte enthalten. Und die darfst du dann auch nicht nehmen. Also, das ist, man lässt sich vegan zertifizieren, um gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Es gibt eben auch, wenn du mit einer großen Supermarktkette einen Vertrag machst, die sagen halt, der Wein muss vegan zertifiziert sein, damit wir unsere, weil das bei uns einfach Voraussetzung ist. Und dann musst du das halt als Weingut gewährleisten.
Okay. Also, ja. Ich verstehe es nicht, warum man das auf eine Flasche schreiben muss. Ich verstehe es zum Beispiel beim Apfelsaft, habe ich auch ganz lange nicht verstanden, bis ich dann rausgefunden habe, dass manche Apfelsäfte mit Gelatine geklärt werden.
Das ist ja dasselbe Prinzip.
Und da hier ist das, okay.
Genau, also es werden gerade im Klärungsprozess eben teilweise noch tierische Produkte eingesetzt und das schließt du eben damit aus. Und das ist aber eine reine Marketinggeschichte. Also dass du halt einfach die gewisse Voraussetzungen erfüllst, um bei Weinhändlern gelistet zu werden und so weiter. Also das ist der einzige Grund dahinter.
Okay, gut, dann probieren wir den mal. Nummer 2.
Ich finde, er riecht schon ganz anders. Mhm. Ne? Also er riecht schon viel, viel intensiver einfach. Er riecht vor allen Dingen viel, viel dunkel.
Nach Waffel.
Waffel?
Ja, der. Ich muss.
Waffel?
Ja, nicht diese Waffel, so Eis.
Hast du einen an der Waffel? Oder?
Nach Eis, wo das Eis reinkommt. Wenn du den Karton aufmachst, das kenne ich nämlich. Es gibt diese fertigen Waffe. Ich habe mal für einen Kollegen Eis gemacht und dann machst du den Karton auf und dann riecht das nach Waffe. Und das riecht mir nach Waffe. Du hast gleich einen an der Waffe, wenn du mir weiter diese Zeichen gibst. Ja, es riecht nach Waffeln. Also nach Eiswaffeln, nicht nach den gebackenen Waffeln. Ich wiederhole es nochmal, damit ihr da ist. Beide versteht, ihr zwei.
Ja, beide. Jeder darf natürlich im Wein das riechen, was er gerne möchte oder was er damit assoziiert. Aber für mich, wäre das jetzt so ein Sauerrahm-Kirscheis, was in einer Waffel steckt vielleicht. Aber die Waffel
riecht die Waffel.
Ja. Nein, also für mich hat er was sehr Bäriges und sehr Kirschiges, schon in der Aromatik. Am Gaumen, finde ich, hat er deutlich mehr Fülle als der erste.
Und eine ganz andere Säure.
Ganz andere Säure, deshalb, weil er aber auch eine deutlich höhere Säure hat, hat der Wein auch einen ganz Hauch mehr Restzucker. Der hat 2,7 Gramm. Einfach weil er durch die höhere Säure auch, da brauchst du auch so ein bisschen Zucker, um dann auch ein bisschen was dagegen zu stellen, weil sonst wäre das sehr, sehr säureintensiv. Und
ich finde schon, dass er schon wirklich knackig.
Knackig? Einfach deutlich vollmundiger generell. Aber auch wenn du jetzt die Frucht miteinander vergleichst, der erste hatte ja so dieses erdbeerige, hellfruchtige. Mhm. Und hier sind wir jetzt eben deutlich dunkler. Das ist für mich so wirklich so vollreife rote Johannisbeere. Das ist für mich eine vollreife Kirsche. Einfach die rote Frucht ist deutlich dunkler, so kann man es vielleicht auch sagen. Und
das alles in der Waffel.
Wegen mir auch in der Waffel, ja.
Richtig mal geschockt hier. Also riecht ihr denn das Weide nicht?
Nein.
Ihr habt noch nie einen Waffelkarton aufgemacht.
Das mag vielleicht sein, aber wir lassen Kire seine Waffel. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber jetzt möchte ich auch mal eine Lanze für Württemberg brechen. Gebt Württemberg mal eine Chance. Das ist nicht nur Trollinger, Lemberger, halbtrocken, lieblich, irgendwas, sondern
und durchsichtig, fast.
Es gibt wirklich richtig gutes Zeug. Also sowohl im Weißwein als auch im Rotwein, als auch im Rosé-Bereich. Ich habe zum Beispiel von Aldinger ein Rosé, der zieht dir die Schuhe aus. Also das ist, den habe ich jetzt heute nicht gemacht, weil der würde etwas das Budget des Podcasts sprengen.
Okay.
Da reden wir nämlich auch weit über 100 Euro mittlerweile für den Endverbraucherpreis schon.
Ui.
Aber das hat auch relativ wenig mit einem Rosé generell aromatisch zu tun. Aber
was kostet der? Spannend.
11 Euro.
11 Euro, das geht
ja. Ja, und jetzt, das fand ich gestern ganz spannend. Weißt du, was Evoe, dieser Ausruf, der hier drauf ist, was das ist?
Nein.
Das ist ein Ausruf einer, das kommt aus der griechischen Mythologie. Wie heißt der griechische Weingott? Das war, ja.
Der den Wein gebracht hat, war Hermes.
Also im Italienischen ist das Bacchus und im Griechischen, in der griechischen Mythologie ist es Dionysos, genau. Der hat, wenn fremde Länder erobert wurden, der Legende nach eben, hat er immer Trunkenbolde vorausgeschickt und die haben immer Evoe gerufen, wenn sie in die Städte eingefallen sind und da sozusagen die Kneipen unsicher gemacht haben. Das war so ein Schlachtruf von denen, mehr
oder weniger. Zum Saufen.
Genau, und das ist eben so ein bisschen die Idee dahinter. Dieser Rosé soll schon auch zum Saufen sein. Ne? Und so sehe ich ihn auch. Also das ist jetzt nicht der Wein, wo ich groß was zu essen dazu brauche, sondern rein ins Glas und gib ihm. Ne? Also das ist schon eher so die Abteilung.
Ja, und dann gucken wir mal, welche Waffel du jetzt einschenkst.
Wenn du jetzt hier wieder Waffel riechst, dann müssen wir so ehrlich gedreht.
Ja, ich sag ja, heute ist ganz schräg. Heute ist ganz schräg.
Jetzt geht's zu einem Rosé, den ich sehr, sehr lecker finde. Und da würde ich sogar so weit gehen, das ist ein Rosé, den ich mir sogar auch bestellen würde, wenn ich den auf einer Karte finde. Das ist jetzt der einzige nicht-europäische Rosé heute. Wir gehen nach Kalifornien zu Arnold Roberts, 2022er Rosé. Arnold Roberts hat ein paar Weinberge, die er bearbeitet und mit denen er arbeitet, oder das Weingut Arnold Roberts. Und hier haben wir überwiegend portugiesische Rebsorten. Wir haben Touriga Nacional zum Großteil, wir haben Tinta João, wir haben Trincadeira und wir haben ein bisschen Grenache, also auch das, was wir im ersten Wein schon drin hatten. Und das ist jetzt eine ganz andere Kategorie von Rosé. Der hat für mich jetzt nicht so diese Leichtigkeit wie die ersten beiden, sondern das ist für mich wirklich seriöser Speisenbegleiter fast schon.
Ich sag, glaube ich, lieber nichts, oder? Was ich jetzt gerade hier rieche.
Was riechst du denn?
Nee. Ich trau mich nicht mehr. Nein, Spaß beiseite. Ich muss tatsächlich ein bisschen überlegen. Weil es ist was ganz anderes als die ersten beiden.
Der hat halt kaum Frucht, ne?
Also, genau. Also es
ist vielmehr auf der ätherischen, auf der kräutrigen Seite. Der hat für mich fast schon so mediterrane Kräuter mit dabei. Der hat, ist natürlich da auch was Rotfruchtiges. Wir reden über ein Rosé, aber die Frucht ist hier wirklich ganz, ganz dezent. Für mich hat er eher dann sowas wie Hagebutte. Was finde ich denn hier noch? Ja, wie gesagt, Thymian, Rosmarin fast schon so ein bisschen.
Werden Rosés eigentlich auf Fässer auch gelegt? Oder?
Der hat auch ein bisschen, ein ganz, ganz klein bisschen Holzfass gesehen. Also das
aber dann
durchaus auch.
Sehr schon gebrauchte Fässer.
In der Regel schon, ja. Also du willst ja jetzt nicht mit Holz zukleistern. Es gibt sicherlich auch Rosés, wo der Neuholzanteil ein bisschen höher ist. Aber das ist für mich ein Rosé, den ich auch immer wieder gerne kaufe für uns, fürs Kinnfels, weil ich den eben auch so ein bisschen anders einfach.
Was kostet der?
Da bist du schon bei 35 Euro, zwischen 30 und 35 Euro. Also der hat schon.
Oder hat auch schon einen Preis.
Gut, jetzt kommen dann noch ein paar Zölle drauf, dann wird er noch teurer in Zukunft. Aber das sind wieder andere Geschichten. Aber auch wieder nur 11 Volumenprozent.
Ja, das finde ich sehr angenehm. Das fand ich nämlich bei dem ersten, bei dem Ferrand. Ferrand ist richtig?
Ferro.
Da schmeckte ich tatsächlich ein bisschen den Alkohol. Für mich, also bei mir.
Neben der Waffel, oder was?
Die Waffel kam ja erst danach. Vielleicht kam ja deswegen die Waffel zustande. Und bei dem merkst du es gar nicht. Das ist für mich ein perfekter Rosé. Weißt du, schön Beine hoch, Fläschchen neben dir im Eiskübel und dann.
Ah nee, der braucht schon was zu essen dazu.
Nee, das ist einfach nicht. Finde ich super, das ist toll.
Aber ich denke jetzt, das sind ja portugiesische Rebsorten. Wir sind zwar drüben in Kalifornien, aber für mich ist der ja wirklich so für diese portugiesische Seafood-Küche. Ne? Wenn du diese kleinen roten Garnelen da hast oder es gibt ja auch diesen Hummerreis in Portugal. Also für mich kann der wirklich schon auch so diese portugiesische mediterrane Küche kann der schon
echt. Ja, das hast du ja dann, ne? Den Kübel hast du rechts, hast du immer schön nachschenken kannst und links hast du da so deine Snackplatte. Deine Seafood-Platte und das nächste immer.
Ich verstehe.
Ja, heute bist du nicht mit mir auf dem Nenner. Weil, ne, weil ich Waffeln rieche, heißt es ja nicht, dass es alles andere falsch ist.
Das stimmt natürlich, das stimmt.
Und das ist doch wirklich ein toller Rosé, der eben auch Charakter hat, nicht zu süß oder überhaupt nicht süß ist.
Nee.
Extrem gut abgeht im Mund und nicht zu schwer. Perfekt.
Also für mich wirklich ein Rosé, den ich sehr, sehr schätze und der für mich auch so ein bisschen auch wieder zeigt, dass auch in Kalifornien nicht nur fette Weine entstehen, sondern dass man auch wirklich filigrane Weine in Kalifornien erzeugen kann.
Und wir haben jetzt schon drei Rosés probiert, drei wirklich sehr unterschiedliche Vertreter. Mhm. Gucken wir mal, was Glas Nummer 4 gleich.
Ja, sagen wir ja, von der Farbe sieht er ja schon aus wie so ein wie lachsfarben, aber mit Himbeere und Karotin versetzt.
Lachsfarben. Lachsfarben? Weiß ich, was du für Lachse hast.
Alter, mein Geruch passt dir nicht, jetzt passt dir meine Augen auch nicht. Was ist denn heute passiert?
Nee, also Lachsfarben wäre für mich...
Ja, und ich habe hinzugefügt mit Karotin und Himbeeren versetzt.
Für mich sieht das aus wirklich wie so ein Himbeersprudel. Oder wie, du bist kein Skifahrer, ne? In Österreich...
Ich bin ja schon so beide, da brauche ich nicht noch Ski dazu.
Wenn du in Österreich auf den Skihütten bist, da gibt es oft Skiwasser. Das ist so Wasser mit einem Himbeersirup. Und genau so sieht das für mich aus. Also es ist deutlich dunkler in der Farbe. Wir gehen zurück nach Frankreich jetzt und wir gehen in die einzige AOP Frankreichs, die ausschließlich für Roséwein zugelassen ist. Also es gibt natürlich Roséwein in ganz, ganz vielen Anbaugebieten in Frankreich. Du hast auch so berühmte wie Sancerre, wo du eben Weißwein, Rosé und Rotwein machen kannst. Aber Tavel, da wo dieser Wein herkommt, aus dem südlichen Rhonetal, das ist eben die einzige AOP, also die einzige festgeschriebene Herkunftsbezeichnung, die ausschließlich für Rosé ist. Mhm. Südliches Rhonetal, wie gesagt, als Rebsorten eben auch sehr häufig Grenache, Syrah, Mourvèdre und noch ein paar andere. Hier ist jetzt noch ein bisschen Cinsault zum Beispiel auch dabei. Das Weingut heißt Domaine de la Modoré, Tavel.
Modoré hört sich dann tatsächlich schon fast portugiesisch an.
Wahrscheinlich, ich habe es zu 99,9% falsch ausgesprochen.
Mhm. Du darfst das also, ich nicht heute. Das geht auch mal in Form.
Ja, weil ich der Weinonkel bin und Lümo der Koch.
Für das sag er, ich dreh dich gleich.
Der Wein heißt Le Rennes de Bosse, ist benannt eben nach dieser Waldschnöpfe, die hier auch drauf abgebildet ist, die man in der Region sehr häufig findet. Das Weingut ist Demeter zertifiziert und eben absoluter Spezialist für Tavel.
Aber hier rieche ich auch tatsächlich so eine Kräutrigkeit.
Hier ist aber auch der erste, wo ich in der Nase so ein bisschen was Kandiertes habe. Also es riecht für mich wie diese, jetzt ist ja gerade auch Dom, so diese Süßigkeitenstände so ein bisschen. Oder wie dieser Lack auf diesen Liebesäpfeln so ein bisschen. Ne?
Also das Zucker und Farbstoff.
Ja, ja, genau. Aber so finde ich so ein bisschen, riecht das auch gerade. Aber eben mit dieser Kräutrigkeit unterlegt. Da bin ich natürlich bei dir. Aber auch die Frucht, die hier durchkommt, riecht deutlich reifer als sie in den ersten dreien der Fall.
Aber durch die Farbe erwartest du eigentlich, dass das irgendwie wirklich so himbeerig ist. So. Was sagen wir, Wir sollten in die Kamera. Irgendwie ist es heute verwirrend mit euch beiden. Erwartest du, dass er ganz anders schmeckt?
Ich habe ihn noch nicht probiert.
Ich habe ihn jetzt schon probiert. Also es ist tatsächlich, wenn du rein nach der Optik gehst, denkst du so, ja, das wird komplette Fruchtbombe sein. Aber nichts davon. Also Fruchtbombe sehe ich da einfach nicht.
Aber es ist jetzt auf jeden Fall der kräftigste, ne? Mhm. Der hat richtig Power. Es ist auch der alkoholreichste. Wir sind jetzt bei 14 Volumenprozent.
Und ist ein Demeter tatsächlich. Oh, ist sogar ein Demeter, sehe ich gerade.
Habe ich vor 90
Sekunden. Ist ein Demeter, sehe ich gerade. Ich höre die nie zu, das weißt du. Ja. Da kann ich mehr Fragen stellen.
Es ist ein Demeter-Wein, ja. Völlig überraschend. Vielleicht habt ihr mir ja zugehört. Er hat jetzt von den Vieren, die wir gerade verkostet haben, auf jeden Fall ist es der intensivste, der kräftigste. Aber ich finde hier auch wieder sehr spannend, und das hast du ja gerade gesagt, wirklich der Unterschied zwischen Nase und Mund. Der Nase, du würdest jetzt wirklich so ein Himbeerwasser irgendwie erwarten. Und dann aber am Gaumen, der hat eine schöne Fülle, der hat so eine Mischung aus Frucht und Kräutrigkeit, der hat wirklich Kraft. Aber diese Süße, die du von der Nase her vielleicht erwarten würdest, ist gar nicht da.
Nee, ist also wirklich überhaupt nicht da. Aber jetzt so ein bisschen, wenn er jetzt ein bisschen wärmer wird, kriegt er auch so diese, was du meintest, dieses Karamellige oder diese Süßliche in der Nase, aber nicht am Gaumen.
Was Karamelliges hat er auf jeden Fall, aber ich würde jetzt, das ist jetzt schon ein Rosé, den würde ich jetzt nicht mehr einfach nur trinken wollen, ne? Also das ist schon so, weißt du, was dazu geil zum Essen wäre? Jetzt denke ich gerade an den kleinen Film mit der, den Anime-Film mit der kleinen Ratte, Ratatouille. Und ich denke jetzt wirklich an so ein richtig schönes, klassisches südfranzösisches Ratatouille. Und mit dem Wein dazu.
Oh, der macht mich fertig, der Mann. Ich bin wieder gleich wieder da. Ich muss. Ja.
Anime.
Es ist. Also, ich bin bei Ratatouille.
Ja.
Und genau auch bei dem Gericht Ratatouille. Also
aber meinst du, ist das nicht zu, beim Ratatouille kommt ja auf, ne? Rosmarin, da kommen ja ganz viele, viele Kräuter rein.
Der meinst, das, kriegt er das mit? Der bringt für das Gericht ein bisschen Säure mit, hat eine gewisse Fülle, also das wäre für mich wirklich.
Meinst du, weil ich meine, ich mache in Ratatouille auch immer noch ein bisschen Knoblauch, so ein bisschen.
Ja, unbedingt.
Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob er das dann schafft.
Ja, bin mir zu sicher.
Ja, so französischer violetter Knoblauch. Ja. Bombastisch, ja. Könnte ich mir vorstellen, tatsächlich. Würdest du Fisch oder Fleisch dazu essen?
Fisch.
Warum kein Fleisch?
Also wenn, dann Geflügel oder Kalb. Also ich würde nicht...
Ja, helles Fleisch hätte ich auch gesagt.
Helles Fleisch, aber für mich ist... Oder wenn ich jetzt nehme so ein Ratatouille, grill eine schöne Dorade, stopf die mit Kräutern, sowas in die Richtung oder so ein Red Snapper, irgendwas, was du halt im Mittelmeer auch schön fangen kannst. Also wenn Fleisch, dann eher hell. Aber für mich ist das so...
Ja.
Mediterranes Gemüse, Fisch, Krustentier, so in die Richtung.
Mediterranes Gemüse bin ich voll bei dir. Ein bisschen Kräuterchen rein, perfekt. Also farblich irritierter zuerst und am Gaumen performter.
Ja. Aber wie gesagt, Tavel, wenn ihr Tavel auf dem Etikett lest es, oder auf einer Weinkarte lest, es muss Rosé sein, sonst darf kein Tavel auf der stehen.
Ja.
Das ist wirklich. Eine ganz, ganz klare Regel und eben die einzige Herkunftsbezeichnung in Frankreich, die ausschließlich für Rosé gilt.
Okay. Tavel. Haben wir uns gemerkt. Jetzt kommt ein Wein.
Wie sagt man so schön, kommt auf die Habenseite. Ne?
Auf die Habenseite.
Der Wein kostet, um unserer Stimmt. dokumentarischen Pflicht noch gerecht zu werden.
Dokumentarische Pflicht? Gott, was ist
denn? 21,90.
21,90. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht.
Ja, also ist jetzt schon ein Wein, der auch eben schon durch den Preis, sag ich mal, aus dieser Easy-Drinking-Kategorie rausfällt und einfach mehr halt in diese Speisenbegleiter-Sicht schon gehört.
Ja, wobei auch den könnte man tatsächlich kalt, sehr schön kalt
aufwärts. Sehr schade.
Ja, für 21,90 ist das schade. Jetzt gehen wir nach Deutschland wieder zurück.
Genau, zum Abschluss noch ein bisschen was Wildes. Wir gehen nach Rheinhessen, nach Westhofen, um genau zu sein, zur Katharina Wechsler.
Ah ja.
K für Katharina und dann Wechsler für...
Ja, ich hatte was ganz anderes gelesen, aber ja.
Wechsler, und wir haben jetzt von ihr den 2022er Sexy MF.
Sexy MILF.
Nee, bin ein Motherfucker, aber...
Aha, okay. Wolf, Sexy Milf würde ja auch passen.
Aber das MF steht hier tatsächlich für Marienfelder. Ein Spätburgunder-Klon, der in Deutschland sehr weit verbreitet ist, der heutzutage eher noch für sehr häufig für Sektgrundweine hergenommen wird. Und Katharina hat hier eben einen etwas funky Rosé draus gemacht. Das steht auch drauf, Cloudy by Nature. Also er ist unfiltriert.
Ja, genau. Man sieht das auch unten, ne? Dass er sich abgesetzt.
Es sind auch teilweise so ein bisschen mit der Traumschale vergoren. Also es ist so ein, so ein bisschen funky Rosé. Ne?
Also meiner ist es überhaupt nicht. Ich habe das schon probiert. Boah, das ist, was, wenn ich an deinem Zeh lecken würde?
Das hast du noch nie getan, das kannst du...
Das stelle ich mir so vor.
Okay. Also vielleicht nach einer 12-Stunden-Schicht.
Nach einer 12-Stunden-Schicht. Nee, aber tatsächlich, also es ist überhaupt nicht, ich mag ja grundsätzlich die Weine nicht, diese Stilistik nicht.
Es ist halt nochmal eine andere Dimension. Ich finde es ziemlich sexy, also tatsächlich, um beim Namen zu bleiben. Ich finde, das ist Rosé halt mit einem anderen Ansatz. Es ist schon so ein bisschen, für mich hat er jetzt schon was Fleischiges fast, ne? Also der riecht für mich schon so, der hat so auf der einen Seite sowas, wenn man sag ich mal, Fleisch für Tartar frisch schneidet, also so diesen leicht jodigen Charakter auf der einen Seite.
Eigentlich ist es Alten.
Er hat so ein bisschen aber auch was mich immer an Bündnerfleisch erinnert. Also wenn du dieses luftgetrocknete Fleisch so ein bisschen hast. Trotzdem kommt eine extreme Bärigkeit dazu.
Es ist ein Rosé, der nicht nur durch den Namen, sondern auch durch die ganze Machart natürlich so ein bisschen provozieren soll. Wenn du den ganz frisch aufmachst, bitzelt der tatsächlich auch noch so
ja, der Zunge. Hab ich auch.
Der hat so ein bisschen Kohlensäure. Das ist die Gärkohlensäure. Das ist immer, wenn du so Naturweine machst, das ist immer ein ganz gutes Zielmittel, weil je mehr Gärkohlensäure du im Wein belässt, wenn du die nicht entweichen lässt, desto weniger Schwefel kannst du am Ende benutzen, weil es ein Antioxidationsmittel ist. Ich finde es unglaublich spannend und es ist einfach nochmal eine andere Dimension an Rosé. Also grundsätzlich, vielleicht auch dazu noch kurz gesagt, kannst du Rosé auf drei Arten herstellen. Du kannst einfach, wenn du einen sehr hellen Rosé machen willst, nimmst du einfach einen Rotwein, presst den direkt ab, dann kriegt der wirklich nur so eine ganz leichte
Färbung. Aber ja.
Das andere ist die Mazeration, was jetzt zum Beispiel auch in den Weinen hier eine Rolle gespielt hat. Wenn du einfach wie eine Rotweingärung machst, also die Trauben anpresst und dann den austretenden Saft mit der Traubenschale in Kontakt lässt, sodass der aus der Traubenschale die Farbstoffe lösen kann. Und das machst du beim Rosé halt dann nicht so lange. Da machst du es halt vielleicht nur 36, 48 Stunden und keine 7, 8, 9, 10 Tage, wie du es oder 30 Tage, wie du es beim Rotwein machen würdest. Und das dritte Verfahren ist das Seignier-Verfahren. Das ist sozusagen eine Resteverwertung eigentlich. Und zwar ist das, wenn du einen Rotwein machst, kannst du einen Saftentzug machen. Also du nimmst einfach 20% des Saftes weg und lässt dann weniger Saft mit den Traubenschalen in Kontakt. Und dadurch ist es dann zum Beispiel so, dass du eben aus diesen 20% kannst du dann ganz gut Rosé machen. Du findest diesen Begriff Seignier auch manchmal auf den Etiketten. Da weißt du halt, dass das aus diesem Saftabzug ist. Das ist jetzt nicht schlecht.
Aber das heißt, die verdünnen das dann, weil
sie nehmen Flüssigkeit weg und verstärken dadurch den Rotwein
eigentlich.
Und die 20%, die du oder 30%, die du weggenommen hast, die schüttest du ja nicht weg, sage ich mal, sondern die lässt du halt, aus denen machst du dann sehr häufig eben Rosé oder nimmst das für die Rosé-Wein, für die Rosé-Sektherstellung. Den Begriff Seignier findet man eben ab und zu auf Etiketten auch. Ja, es ist der letzte Rosé ist wirklich sehr, sehr speziell. Ich finde das unglaublich spannend.
Ja, also spannend ist es allemal, der sticht ja komplett raus. Er hat, außer die Farbe hat er nichts zu tun mit den anderen Rosés, ne?
Ja.
Mit den vier. Also es ist wirklich so im Fleig, in so einem Flight finde ich das ganz interessant, aber ich würde, wenn ich den jetzt einmal getrunken habe, ich würde den nie wieder im Leben bestellen. Also, weil für mich ist das so, ich rieche da rein und ich denke, der Wein ist schlecht, dann probiere ich ihn und ich bin sicher, der ist schlecht, weil ich ihn einfach überhaupt nicht verstehe. Also wirklich gar nicht. Und das passt.
Das ist ja auch mal ein schöner Satz, den du gerade gesagt hast, ich verstehe einen Wein nicht. Und das ist, glaube ich, sehr häufig ein Problem, dass Gäste einen Wein oder Menschen einen Wein nicht verstehen und dann per se sagen, der Wein ist schlecht.
Hm.
Hast du ja auch gerade mehr oder weniger
gesagt. Ja, habe ich mehr oder weniger gesagt, das ist korrekt.
Also der Wein ist definitiv nicht schlecht, der Wein gehört so. Der Wein ist einfach nur anders, als was du vielleicht erwartest und du verstehst ihn nicht. Das ist ja auch vollkommen legitim, es ist auch nicht dein Geschmack, auch vollkommen legitim. Aber ich finde es halt immer schwierig, dann zu sagen, der Wein ist schlecht oder der Wein ist scheiße.
Ich empfinde ihn so. Also das ist meine Empfindung. Und ich dadurch, dass ich keine Vergleich oder gerade vier andere Rosé hatte, das muss man ja auch sagen, hätte vier Rosés, die ich auch verstehe, wo ich sage, jo, das ist mir, leuchtet mir ein. Und dann kriege ich so einen, den ich überhaupt nicht verstehe, weil ich die Herstellung nicht verstehe. Das muss ich mit einbeziehen. Der Wein muss wirklich auch so. Ich will den Wein ja gar nicht in dem Sinne schlecht machen, nur weil ich ihn nicht verstehe. Ich will nur klar machen, warum er mir nicht schmeckt, weil ich ihn nicht begreife. Ich kann ihn auch nicht greifen, nicht mit meinem Gaumen, nicht mit meiner Nase.
Finde ich auch super, dass du das so sagst. Ich finde nur, dass da halt oft zu sehr dann über einen Kamm geschert wird und gesagt wird, der Wein ist schlecht. Ne? Und das ist halt definitiv nicht. Er ist sehr, sehr hochwertig gemacht, kostet auf 16,50 Euro ungefähr und ist eine andere Dimension an Rosé sogar.
Absolut.
Und das ist so ein bisschen die Idee, die wir bei unserem High Five Wines eben auch haben, dass du bei uns an den Tresen kommen kannst, an den Hochtisch kommen kannst, kannst dir zu einem bestimmten Thema 5 Gläser einschenken lassen und kannst einfach mal so eine gewisse Bandbreite kennenlernen. Wir haben so Themen wie Tanz auf dem Vulkan, also 5 Weine, die auf Vulkanen gewachsen sind. Jetzt so in den nächsten Wochen, was kommt denn da? Da kommt Spanien als Weißwein, als Rotwein, einzelne Flights, dass man mal einfach 5 spanische Weißweine nebeneinander hat. Wir werden demnächst einen Schaumwein-Flight haben, wo man Anything but Champagne, also 5 Schaumweine, die nicht aus der Champagne kommen, mal probieren kann. Und immer, wir werden da immer wieder andere spannende Themen haben und das ist eben wirklich auch gerade für Menschen, die sich mit Wein auseinandersetzen möchten, glaube ich, eine gute Gelegenheit, einfach auch mal für 20, 30 Minuten zu unseren Tresen kommen lassen, sich 5 cl von jedem Wein einschenken lassen und man kann einfach sich einer Thematik jeder Woche bei uns neu widmen. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter dem High Five Wines, was wir haben. Und das wirklich als Tipp für euch da draußen, vor allen Dingen eben für unsere Hamburger Zuhörer.
Und für alle Zuhörer.
Für alle Zuhörer, aber die Hamburger sind natürlich schneller da. Kommt einfach vorbei, lasst euch diese 5 Gläser jede Woche zu einem anderen Thema einschenken und taucht einfach tiefer in diese wunderbare Materie Wein ein.
Das stimmt, das ist eine ziemlich gute Idee, Max, weil es so eine Breite mit sich bringt. Und wie gesagt, da probiert man dann auch mal einen Wein, den man auch mal nicht versteht. In dem Fall war ich heute derjenige, der das nicht verstanden hat, was mich ja um eine Erfahrung reicher gemacht hat. Also wieder was dazugelernt.
Wieder was dazugelernt.
Und genau so ist es. Und deswegen finde ich das gut, dass du diese Flights immer wieder jede Woche neu vorbereitest und vorstellst.
Ja, also High Five Wines, jede Woche ein anderes Thema. 5 Weine, 5 cl, kommt gerne vorbei. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem spannenden Thema.
Das werden wir sehen.
Oder hören.
Oder hören. In Hamburg sagt man
tschüss.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.